Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um das Thema Compliance. Bei mir zu Gast ist Niklas Hanitsch, er ist der Co-Founder und CEO von Secure. Und das Besondere dabei ist, das Unternehmen war gerade erst beim Notar, also kommen quasi unterschriftsdruckfrisch in diesen Podcast. Das Thema Compliance kann man, glaube ich, so und so bewerten, aber es ist auf jeden Fall ein sehr notwendiges Thema und glaube, es kommt auch gleich gut rüber, dass es eigentlich Unternehmen ab 20 Mitarbeitern sollten hier eigentlich schon genau zuhören, denn Compliance-Regeln betreffen alle, beginnt beim Datenschutz, aber wir sprechen auch über Whistleblower-Gesetze und so weiter und so fort. Also es geht letztendlich um die Einhaltung von EU- oder deutschlandweiten Vorschriften auf Unternehmensebene und Secure möchte eben dabei helfen, die ganzen Prozesse zu automatisieren. Ob das gelingen kann oder nicht, das verrät euch gleich Niklas Hanitsch, der Co-Founder und CEO von Secure.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Für unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily Interview.
Ja, dann freue ich mich sehr. Niklas Hanitsch ist hier, Co-Founder und CEO von Secure. Hallo Niklas.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Cool, dass wir sprechen. Glückwunsch zur Runde erstmal.
Dankeschön.
Ja, jetzt musst du mir gleich mal erzählen, was ist denn an dem Thema Compliance so spannend?
Also für mich ist das, ich bin ja Jurist, für mich ist das Thema Compliance deshalb spannend, weil es gerade im Bereich IT-Compliance den Bereich, wie die Gesellschaft funktioniert und wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt, so stark betrifft. Also gerade Datenschutz und auch Informationssicherheit oder andere Themen, die man so unter Corporate Social Responsibility subsumieren kann. Und ja, das fasziniert mich daran.
Lass uns da mal nochmal ein bisschen tiefer gehen. Das ist ja schon spannend, wenn du sagst, wie Gesellschaft funktioniert. Wie soll denn Gesellschaft funktionieren?
Ja, ich bin ein Freund von der sozialen Marktwirtschaft. Ich bin ein Freund von Balance. Ich finde, dass sich Leistungen lohnen sollte. Aber ich finde auch, dass zu viel Kapitalismus und zu viel Ungleichheit auch nicht gut ist. Und ich glaube, dass viele unserer europäischen Regulierungen im Kern diesem guten Zweck dienen, diese Balance zu erhalten und deswegen auch echt cool sind. Also ich stehe total dahinter. Aber sie sind natürlich nur cool, wenn sie nicht ein totaler Pain in the Ass sind, für die Business Owner, sie umzusetzen.
Und jetzt sag mal ganz kurz, was kann Compliance jetzt, welche Rolle kann Compliance dabei spielen? Das klingt ja so ein bisschen, als hätte sie gestalterische Fähigkeiten auch oder eine gestalterische Komponente, ne?
Ja, Compliance ist ja einfach die Einhaltung von Regeln, Vorschriften, Gesetzen. Mhm. Genau. Und ja, diese Regulierungen resultieren ja in der Regel in irgendwelchen Gesetzen und an die müssen sich die Unternehmen halten. Mhm. Und das tun sie nicht, wenn es ätzend ist, sich daran zu halten. Oder,
Aber jetzt, du hast ja auch gerade, also entschuldige, wenn wir jetzt noch so kurz ein bisschen auf allgemeineren Schauplätzen sind, ne? Aber du hast gerade Kapitalismus angesprochen. Der unterliegt ja eben keinen Regeln oder oftmals versucht man zumindest so mit Hauen und Stechen die Regeln zu umgehen. Spielt da Compliance für dich auch eine Rolle?
Ja, definitiv. Also das ganze Datenschutzthema spielt für mich da ein großes Thema. Weil dadurch, dass große Tech-Firmen eben alle möglichen Daten verarbeiten können und daraus auch Rückschlüsse auf unser Verhalten ziehen können oder auch unser Verhalten nudgen können auf bestimmte Art und Weise, haben wir natürlich einen riesen Vorteil durch die Menge der Daten, die sie überhaupt verarbeiten können.
Und jetzt seid ihr im Bereich der Automatisierung von Compliance-Prozessen, was sich zumindest fokussiert in diesem Bereich. Ne? Ist das ein Thema, was dann nur für größere Unternehmen relevant wird oder fangt ihr da auch schon bei kleinen Unternehmen an?
Nee, gar nicht. Wir fangen auch bei kleinen Unternehmen an. Also wir haben ja verschiedene Bereiche, insbesondere Datenschutz, Datenschutz, Informationssicherheit, Whistleblowing, AML und so weiter. Und gerade Datenschutz ist für alle Firmen in Deutschland relevant, die mehr als 20 Mitarbeiter haben.
Sag mal, wie ihr da vorgeht, weil das ist ja schon, also lassen wir mal konkret werden, weil das betrifft ja dann möglicherweise fast alle unsere Hörerinnen und Hörer, ja?
Genau. Also was wir als erstes verkaufen, ist ein sogenanntes Smart Audit. Das ist im Prinzip, was wir Juristen als Sachverhaltsermittlung bezeichnen würden. Mhm. Das heißt einfach ein sehr smarter, intelligenter, teilautomatisierter Fragebogen, der den Stand der Compliance, der Datenschutz-Compliance im Unternehmen ermitteln kann und auch dann direkt im Anschluss Action Recommendations ausspricht, also direkt Gaps anzeigt und auch Lösungsvorschläge gibt. Mhm. Genau, das ist so das Kickoff, was wir machen. Dann wissen die Unternehmen, wo sie stehen und was sie noch zu tun haben und kriegen auch von uns dann direkt Tools an die Hand, um die Gaps zu schließen. Ich mache mal ein Beispiel dafür. Also ein Gap könnte lauten, dass die Mitarbeiter nicht wissen, was sie tun oder lassen sollen. Dafür haben wir dann eben Trainingsfeatures in unserer Plattform. Oder ein großes Thema ist, dass viele Firmen gar nicht wissen, was sie überhaupt für Daten verarbeiten, wo die liegen, wer überall Zugriff drauf hat, auf welcher Rechtsgrundlage die verarbeitet werden und so weiter. Dafür haben wir ein Tool, mit dem man das sogenannte Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten erstellen kann, was im Wesentlichen eine große Prozessübersicht ist. Genau, und das läuft eben alles teilautomatisiert ab und eben immer mehr und mehr automatisiert durch Scraping, durch APIs und so weiter. Mhm.
Heißt also, jetzt könnte eigentlich jedes Unternehmen in Deutschland mit mehr als 20 Mitarbeitern eigentlich schon für dieses Modul euer Kunde sein?
Genau.
Ja, und wie weit seid ihr davon weg?
Also wir haben ein paar hundert Kunden. Aha. Und die reichen von SMBs zugegeben. Meistens kommen die Kunden zu uns, weil sie irgendwas wollen. Also in der Regel haben sie einen größeren Deal an der Angel oder haben ein Angebot an eine größere Firma gemacht und die sagt, hey, wir finden euer Produkt oder Service ist sehr cool, aber wir glauben nicht, dass ihr so richtig compliant seid und haben Bauchschmerzen, euch unsere Daten zu geben, unsere Kundendaten. Und dann kommen in der Regel unsere Kunden zu uns und sagen, hey, ich habe hier diesen fetten Deal, den würde ich gerne gewinnen. Mhm. Und bringt mich mal schnell up to speed, damit ich diesen Auftrag gewinnen kann. Mhm. Und das ist meistens, wenn man jetzt an Startups denkt, ich sag mal so, nach dem zweiten Jahr oder so kommen Startups in der Regel auf uns zu.
Mhm. Und sind das einfache Prozesse? Also vor allem die Sales-Prozesse für euch?
Für uns, ja. Ja. Und für unsere Kunden auch.
Ja. Und du hast vorhin im Nebensatz irgendwie, wie hast du es genannt, Whistleblowing EML oder so hast du gesagt, ne?
Genau, also Whistleblowing, es gibt die EU-Hinweisgeberrichtlinie, die verpflichtet zum Beispiel alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern, ein Hinweisgeber-Reporting-System zu implementieren. Das heißt, im Wesentlichen in der Lage zu sein, Hinweise zu erhalten, wenn ein Mitarbeiter einen Verstoß zum Beispiel mitbekommt, weil er mitbekommt, wie jemand Bestechungsgelder angenommen hat oder sowas eben. Genau. Mhm. Also dafür haben wir Funktionalitäten. Dann bringen wir jetzt gerade zum 1.1. unser AML-Modul raus. Da sind AML-Risikoanalysen enthalten, zum Beispiel, also Transaktionsrisikoanalysen und auch wieder Mitarbeiterschulungen und so weiter.
Mhm. Wofür steht denn EML, wenn ich fragen darf?
Anti-Money Laundering, also Geldwäscheprävention.
Ah, verstehe, okay. Das heißt also im Prinzip, eure Aufgabe ist es hinterher, du hast gerade auf EU-Rechtlinien verwiesen, ihr müsst quasi da immer up-to-date bleiben und auch verstehen, quasi, was muss da überhaupt transferiert werden in ein Unternehmen und was muss da adaptiert werden, ja?
Genau, das ist unser Job. Wir halten unsere Datenbank immer up-to-date, wir trainieren die Modelle, wir denken uns neue Audits aus. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich Juristen, also fast die Hälfte unserer Kollegen sind Juristen. Die meisten haben auch einen Großkanzlei-Background. Und die bringen richtig das Recht in die Plattform. Das heißt, die überlegen sich so entscheidungsbaummäßig, wenn ich jetzt einen Sachverhalt ermitteln möchte von einem unserer Kunden, was müsste ich dem dann für Fragen stellen, um diesen Sachverhalt eben wirklich präzise ausermitteln zu können. Und unser Qualitätsstandard ist da sehr hoch. Wie gesagt, durch unseren Großkanzlei-Background sagen wir, dass der Qualitätsstandard, den Mandanten von Großkanzleien gewöhnt sind, dass das unser Mindeststandard ist, den wollen wir nicht unterschreiten. So. Das heißt, wenn wir jetzt wieder bei diesem Entscheidungsbaum sind, dann überlegen sich, was könnte man für Fragen stellen und was könnte der Kunde dann potenziell für Antworten darauf geben und was wären dann die Konsequenzen aus diesen Antworten.
Mhm. Du hast euer Team erwähnt. Wie groß seid ihr gerade?
50.
Wow, okay, also schon stattlich. Dieses Trainieren der Modelle, wie hat man sich das vorzustellen? Weil es ja auch nochmal eine spannende Frage, wie oft sowas passiert. Also müsst ihr da quasi täglich oder stündlich ran oder ist es eine Sache, die man so einmal im Quartal macht?
Nee, also wir arbeiten ganz normal agil. Das heißt, wir haben bestimmte wir haben Sprints und alle 2 Wochen müssen eben bestimmte Projektziele erreicht werden. Mhm. Haben insgesamt eine Roadmap und die
Nee, ich frage, weil diese ganzen, sagen wir, neuen Gesetzgebungen haben ja oft irgendwie so eine Übergangszeit, ne?
Genau, also darauf würden wir reagieren, wenn wir unsere Roadmap planen. Also viel Regulierung kündigt sich ja vorher schon an und wir versuchen dann eben rechtzeitig darauf vorbereitet zu sein. Dann gibt es natürlich Rechtsprechungen, die man unter Umständen berücksichtigen muss. Das muss dann auch mal kurzfristig passieren. Mhm. Genau.
Ich bin ja eigentlich immer ein Freund von.
Genau, ein Beispiel, seit ein paar Monaten darf man in Österreich Google Analytics nicht mehr einsetzen. Und wir wissen eben, welche unserer Kunden sitzen in Österreich, von den österreichischen Kunden, welche nutzen Google Analytics. Und nur die haben dann eben einen entsprechenden Hinweis bekommen, hey, so wie ihr es vorher genutzt habt, könnt ihr es nicht mehr einsetzen. Deswegen bitte jetzt so und so machen.
Ich habe sogar, glaube ich, gehört, in Deutschland darf man Google-Fonts nicht mehr einsetzen. Ne? Solche
ja, du darfst es nur noch lokal laden.
Ja, genau. Ne? Also da geht, also darauf wollte ich eben auch hinaus. Ich finde, Regulierung greift manchmal auch zu weit. Kannst du dazu mal, also es spielt euch natürlich in die Karten. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, Regulierung ist toll, aber ich habe so das Gefühl, manchmal überregulieren wir auch. Wie ist da deine Meinung?
Ja, ich habe das ja eingangs schon gesagt. Ich finde Regulierung, wenn sie einen positiven Zweck verfolgt, gut, aber sie darf halt kein Pain in the Ass sein. Mhm. Und ein Pain in the Ass ist sie immer dann, wenn ich wenn ich mich irgendwie ungerecht behandelt fühle, wenn es unverhältnismäßiger Aufwand ist, diese Anweisung zu befolgen. Und das ist eben, warum Secure existiert, weil wir unseren Kunden diesen Pain abnehmen wollen.
Ja, oder wenn man halt zum Beispiel jetzt in dem konkreten Fall Abmahnanwälten, ne, das ist ja wirklich auch so in Deutschland, das ist ja ein Unding, dass es sowas überhaupt noch gibt, die dann quasi fast so eine Wegelagerermasche daraus entwickeln. Ne? Das darf eigentlich auch nicht sein.
Ja, also ich habe dazu ein gespaltenes Verhältnis. Ich finde das absolut kein schönes Geschäftsmodell. Wir würden sowas auch niemals irgendwie in Erwägung ziehen, damit unser Geld verdienen zu wollen. Mhm. Aber andererseits, wenn es die nicht gäbe, warum sollte sich dann überhaupt jemand an irgendeine Regulierung halten? Klar, ich kann von Behörden noch irgendwie eine Strafe bekommen. Ich habe unter Umständen Schadensersatzansprüche von Betroffenen zu leisten oder so. Aber diese Abmahnanwälte sind natürlich nochmal ein zusätzlicher Pain sozusagen, der auch dazu bewegen kann, ja, dass ich mich mit solchen Themen beschäftige, die ich eigentlich sonst nicht auf dem Schirm hätte. Aber ja, ich sehe es genau wie du. Also ich finde, das ist kein schönes Geschäftsmodell und ja.
Ja, aber eigentlich könnte das bei euch ja theoretisch sogar so eine Außenposten werden, ne? Dass ihr einfach sagt, wir kennen alle Regulierungen und könnten jetzt so Abmahnanwälten, könnten wir jetzt sogar die Steilvorlagen geben, womit sie jetzt in Zukunft Geld verdienen könnten, ne?
Ja, wir haben mal testweise was Ähnliches gemacht. Also wir haben uns im Rahmen der Möglichkeiten, also der gesetzlich erlaubten DSGVO und auch UWG erlaubten Tatbestände, haben wir eben auch Unternehmenswebsites gescrapt und haben die dann darauf hingewiesen, dass sie jetzt theoretisch abgemahnt werden könnten. Mhm. Haben dann aber, also wenn sich dann darauf jemand gemeldet hat, prima, dann haben wir ihm geholfen, ansonsten aber auch nicht.
Ja, das ist auch super. Also das gefällt mir deutlich besser. So könnten Abmahnanwälte auch vorgehen, dann hätte ich auch kein Problem mit denen, ja, mit dieser grundsätzlichen Ausrichtung. Wo steht denn, vielleicht kannst du dazu mal was sagen, Europa, weil ich verstehe jetzt gerade richtig, viele Regulatorien kommen oder neuen Regeln kommen aus von der EU, ne? Die sind gar nicht mehr, die müssen dann umgesetzt werden in nationales Recht wahrscheinlich, ne? Und wie ist das im internationalen Vergleich, zum Beispiel mit den USA, sind wir da überreguliert oder unterreguliert?
Ich glaube weder noch. Ich glaube, viele Unternehmer haben immer so den Traum von Amerika, wo alles viel weniger reguliert ist und viel freier. Aber das halte ich persönlich für Quatsch. Manche Dinge sind vielleicht zulasten von Schwächeren einfacher in den USA, ne? Oder zulasten der Natur vielleicht. Aber also die Stundensätze von Anwälten in den USA sind viel höher. Die potenziellen rechtlichen Risiken sind meines Erachtens auch viel höher als in der EU. Von daher, glaube ich, dass wir weder über- noch unterreguliert sind.
Jetzt reden wir ja vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde von euch. Tolle Runde, finde ich. Vielleicht magst du noch mal kurz durchführen. Ja,
Genau. Visionaries ist im Lead. Da sind wir auch sehr, sehr happy mit der Entscheidung. Die Harmonie ist einfach ja, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man so ein tolles Verhältnis haben kann. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Business Angel. Und wir haben sozusagen zuerst angefangen, über CLAs bei Business Angels Geld einzuwerben. Und ja, am Anfang war es auch gar nicht so leicht, weil wir kommen ja aus einem, wir waren ja noch am Anfang nicht da, wo wir heute sind. Ne? Also gerade was so Automatisierungslevel angeht. Und viele potenzielle Investoren hatten Schwierigkeiten, das ja uns zu glauben oder auch wirklich zu verstehen. Compliance ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Mhm. Und wir waren wahrscheinlich am Anfang, ist ja unsere erste Runde, die wir graced haben, auch noch nicht so gut darin, das einfach zu erklären. Ja, und irgendwann ist dann der Knoten geplatzt. Dann haben wir den ersten Angels das zeigen können. Also ich denke da gerade an SB21. Das war eine unserer frühen Angels.
Also und, Brücke 21, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja, die haben es dann verstanden, dass wir wirklich, was die Automatisierung angeht, ja, auch ein großes Stück weiter vorne sind, als marktüblich ist. Mhm. Und ja, dann ging's so Schritt für Schritt weiter, haben wir immer mehr Business Angels gewinnen können.
Musste mal ein paar Namen erwähnen, weil da kamen bei mir ein paar Fragezeichen vom Fit her. Also da habe ich mich gefragt, wie die zum Teil zu euch passen.
Zum Beispiel?
Na, Nico Rosberg habe ich gesehen und Mario Götze. Da habe ich jetzt gefragt, was haben die beiden mit Compliance zu tun? Finde ich, also nicht, dass das kein spannendes Thema wäre, aber die waren jetzt für mich jetzt, da habe ich keine Domain-Expertise gesehen, um es mal so zu sagen.
Ja, die investieren ja beide viel in Startups, ja. Auch viel in SaaS, auch viel in B2B. Mhm. Und ja.
Ja.
Genau. Also eigentlich alle unsere Business Angels sind, ich sag mal, professionelle Angels, die regelmäßig in SaaS-B2B-Firmen investieren.
Das wollte ich auf keinen Fall absprechen. Ja.
Ja. Da ein gutes Netzwerk haben, gutes Hintergrundwissen, uns Türen öffnen können.
Ja. Mhm. Nee, also starke Runde auf jeden Fall. 5,5 Millionen Euro habe ich hier stehen, ne?
Ja, korrekt. Das ist unsere Seed-Runde und bis dahin sind wir gebootstrapped.
Und wie weit kommt ihr jetzt mit dem Kapital? Und vielleicht auch, was steht als nächstes an?
Ja, also wir werden unser Produktportfolio eben noch weiter ausbauen, also sowohl in die Breite noch weitere Module hinzufügen, als auch in die Tiefe bestehende Module noch weiter ausbauen und die Automatisierung in vielen Modulen, auch die Vernetzung von Modulen, um Synergieeffekte zu erzielen, noch stärker forcieren. Und ja, regional wollen wir jetzt während der Seed-Runde, also bis zur Series A, erstmal uns im Dachraum bewegen. Einfach weil die Tools, die Unternehmen im Dachraum benutzen, sich sehr stark ähneln. Und wenn wir jetzt zu weit schon nach den Sternen greifen würden und jetzt schon irgendwie, ich sag mal, in die USA gehen oder so, da werden ganz andere Tools regelmäßig genutzt. Und das hat dann eben sehr große Implikationen für unsere Datenmodelle. Mhm. Und deswegen glauben wir eben, dass wir jetzt in den nächsten 1-2 Jahren noch insbesondere im Dachraum den Kunden den größten Mehrwert nutzen können und dann vielleicht zur Series A dann auch weitergehen.
Und sag mal so die größten Herausforderungen für euch noch vielleicht, also gibt es Dinge, die dir Kopfschmerzen bereiten oder wo du sagst, boah, das könnte nochmal kritisch werden?
Ja gut, die ganze Marktsituation aktuell macht uns natürlich Kopfschmerzen.
Ah, ist das so? Ich hätte gedacht, ihr seid eigentlich da krisenresistent und das spielt euch vielleicht, nein, nicht in die Karten, aber es ist zumindest für euch erstmal neutral, oder?
Jein. Also ja. Ich glaube, allgemein investieren gerade Business Owner eher vom Verhalten, sei es, also ich meine Automatisierungslösungen, da haben wir vielleicht noch einen Vorteil gegenüber großen Beratungsprojekten, die tierisch teuer sind und viele Mandate haben. Also da glaube ich tatsächlich könnte es sogar ein Vorteil für uns sein.
Genau, man guckt eher nach Kosteneinsparungspotenzialen, ne?
Genau, ja. Und das merken wir natürlich schon. Also wir wachsen zwar trotzdem sehr schnell, aber
nicht schnell wie du, aus
in einem anderen Markt noch viel schneller wachsen.
Ja.
Also ne, in einem entspannteren Markt, ohne Krieg, ohne Corona und Co. Mhm. Ja, also das macht mir natürlich Angst. Auch irgendwie diese ganzen Tech-Entlassungen und so, die durch die Medien gehen, ist einfach keine angenehme Stimmung gerade im Markt, finde ich. Und das geht an uns natürlich auch nicht spurlos vorbei. Ja, ansonsten gute Leute finden, das war, glaube ich, schon immer schwierig, wird auch immer schwierig sein, darin sind wir aber sehr gut.
Also waren jetzt viele externe Faktoren dabei, ne? Also würde ich sagen, also das Marktumfeld und so weiter, das sind natürlich Dinge, die, glaube ich, fast jedes Unternehmen so, oder jeden Unternehmer so ein bisschen umtreiben gerade. Du sagst Angst, ich habe hier viele Investoren haben wir zu Gast, die sind eigentlich recht positiv, dass das jetzt eben quasi so eine Delle ist. Wir hatten jetzt 12 Jahre Aufschwung irgendwie ungebrochen. Das ist fast so eine, also zumindest hoffe ich, das kann man einfach so glauben. Das ist eine natürliche Korrektur, die aber nicht bedeutet, dass der Markt kippt insgesamt, ne?
Ich bin grundsätzlich auch optimistisch, aber ja, als Gründer hat man natürlich auch eine Verantwortung für fürs Team und muss irgendwie eine Perspektive geben und muss weitergehen. Mhm. Und deswegen würde ich lügen, wenn ich einfach sage, dass mich die allgemeine Marktsituation jetzt komplett kalt lassen würde.
Mhm. Nee, finde ich auch total aufrichtig, wie du es sagst, ja.
Ja.
Aber das heißt, Mitarbeiter sucht ihr trotzdem gerade oder wer darf mit euch Kontakt aufnehmen? Also Kundenpotenziale sowieso natürlich, Mitarbeiter, also natürlich, Kunden ab 20 Mitarbeiter habe ich gehört. Wo geht das denn preislich eigentlich los bei euch?
Ja, wir haben drei verschiedene Compliance-Needs sozusagen. Also ich sag mal, ein Hersteller von Schrauben, die haben nicht so einen hohen Compliance-Need wie ein Pharmaunternehmen. Mhm. Das sind so drei Lanes und wonach sich die Preise unterscheiden und dann nach Anzahl der Mitarbeiter. Genau, preislich geht's los, so für kleine Unternehmen mit einem geringen Compliance-Need-Score bei 200 Euro ungefähr im Monat.
Mhm. Cool, also das heißt, kleine Unternehmen dürfen sich melden oder generell darf sich jedes Unternehmen melden, das Kunde werden möchte oder mit euch mal in Austausch gehen möchte. Mitarbeiter dürfen sich melden und wahrscheinlich auch Investoren, die irgendwann mit euch mal mit einer Series A reden möchten.
Korrekt, ja.
Ja, genau. Cool.
Genau, also wir haben auch einige größere Kunden, eines unserer USPs ist, wir haben kein Tool für reine Expertenanwender gebaut. Also viele, es gibt ja schon einige auch echt gute Tools im Compliance Automation Bereich. Aber in meiner Wahrnehmung sind viele davon, ja, richten sich sehr an Juristen oder ITler oder Compliance Manager, die diese Tools dann bedienen. Und unser Ziel war immer, ein Tool zu bauen, was auch, ich sag mal, du bist ein kleines Startup, du hast kein Legal Member im Team, du kennst dich null damit aus, aber du hast eben dieses Problem, dieses Compliance-Problem, das ist potenziell sehr teuer. Gehst zum Anwalt und sagst, wie compliant bin ich, dann kommt er vorbei, spricht mit allen deinen Mitarbeitern, versucht den Sachverhalt zu ermitteln, geht dann in sein Kämmerlein, macht sich schlaue Gedanken und kommt dann mit einem riesen Report auf dich zu und der kostet dich dann ein paar tausend Euro, die du vielleicht gar nicht hast. Das wollten wir eben, diesen Pain wollten wir abnehmen mit einer wirklich sehr günstigen und sofort verfügbaren Lösung. Mhm. Und haben eigentlich gedacht, dass das eher auch für SMBs Mittelständler hauptsächlich interessant ist. Aber komischerweise kommen auch sehr viele Corporate-Kunden auf uns zu, die sagen, hey, wir haben zwar eine Compliance-Abteilung, wir haben irgendwie 20 Unternehmensjuristen und die wissen alle genau, wofür diese Tools da sind. Mhm. Aber erstens sind die alle nicht so super tech-savvy. Das heißt, viele dieser Tools sind eben nicht so anwenderfreundlich gewesen und die hatten Schwierigkeiten, die zu bedienen. Und die sagen uns, hey, Secure ist das erste Mal ein Tool, wo ich keine Angst vor habe. Und dann zweitens, selbst wenn die wissen, was sie da tun müssen, um eben Compliance im Unternehmen zu gewährleisten, müssen sich auch immer wieder Informationen von anderen Mitarbeitern im Unternehmen einholen, die eben von Compliance keine Ahnung haben, weil sie in der HR-Abteilung arbeiten, in der Marketing-Abteilung und keine rechtliche Grundausbildung bekommen haben. Und die müssen eben auch Informationssystem liefern und je einfacher und selbsterklärender das ist, desto weniger müssen dann die aus dem Juristenteam erklären, was sie eigentlich von denen wollen. Mhm. Deswegen schätzen uns eben auch viele Corporates mittlerweile.
Cool. Und ne, Gesprächsbereitschaft besteht, man erreicht euch wahrscheinlich auf LinkedIn oder Webseite, ne? Wir können auch beides gerne verlinken.
Ja, sehr gerne.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Niklas, dann sind wir mit meinen Fragen erstmal durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nö, eigentlich nicht.
Cool. Du dann, ja, ich drücke die Daumen, dass die Angst sich auch bald legt, ne? Also dass Back to Normal kommen irgendwann wieder spätestens. Ich glaube, 2023 wird ein gutes Jahr.
Ich wollte das jetzt gar nicht so negativ framen. Also bei uns passieren sehr viele positive Dinge auch.
Wollte ich sagen, ne? Klingt auch super bei euch, ja.
Gar nicht. Ich freue mich total aufs nächste Jahr. Ja.
Schönes Schlusswort. Cool, Niklas. Du, lieben Dank, dass du da warst. Und wie gesagt, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sagen wir mal eine Series A und so weiter, dann hören wir uns wieder, ja?
Klasse, machen wir so. Super. Danke dir.
Bis dann, ja? Tschüss.
Ja, bis dann. Tschüss.
Werbung.
Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, aber seit kurzem ist die neueste Ausgabe unseres Investoren-Reports verfügbar. In dem Report stellen wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Wie viele Deals wurden in 2022 und 2023 von VCs getätigt? Wie viele davon waren Erstinvestitionen? Und für welche Branchen begeistern sich VCs derzeit besonders? All das und vieles mehr erfährst du im Report. Also, wenn du ein Startup auf Investorensuche, ein Investor mit dem Wunsch, sich gegen seine Wettbewerber zu benchmarken oder einfach jemand bist, der den VC-Markt durchdringen möchte, dann lade dir den Report jetzt kostenlos herunter unter startupinsider.de/report.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Niklas Harnitsch, Co-Founder und CEO von Secure. Cooles Thema, finde ich, ein cooles Gespräch und wahrscheinlich für viele von euch relevant. Vielleicht überlegt ihr mal, ob ihr innerhalb eures Unternehmens das weiterempfehlen könnt an die entsprechenden Personen und natürlich auch in dem Kontext auch diesen Podcast weiterempfehlen könnt. Vielleicht kennt ihr jemanden, der uns noch nicht kennt. Dafür vielen, vielen Dank wie immer und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage schon mal ein schönes Wochenende. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder. Ansonsten alles Gute. Bis morgen, bis Sonntag oder bis nächste Woche. Ciao, ciao.